Heute zu Gast im Nerdcafé ist Vivian Pein. Und mit Vivian habe ich gesprochen über Communities, über die Unterstützung von anderen, über Social Media natürlich, über Twitter, da sind wir ein bisschen in Erinnerung geschwelgt, über die Veränderungen der letzten Jahre, über Politik in der Moderation, über Politik in der Kommunikation, über den Diskurs und die Diskursverschiebung, über den Tone of Voice von Unternehmen, über Werte in Unternehmen, über ihren neuen Community-Kodex, den sie mit anderen gemeinsam erstellt hat und natürlich über ihr neues Buch. All das in nur circa 40 Minuten. Es war richtig cool, richtig tolles Gespräch. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit der Episode.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen im Nerdcafé-Podcast. Dem Podcast rund um WordPress, Hosting, CMS und Web. Dein Host Johannes Meyerhofer ist Experte und Trainer für WordPress. Mit diesem Podcast möchte Johannes dir dabei helfen, WordPress besser zu verstehen und anzuwenden. Aber auch bei allen anderen Themen, die dich interessieren, wenn du mit einem eigenen Webseitenprojekt starten möchtest. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der Podcast-Episode.
Heute zu Gast im Nerdcafé-Podcast ist Vivian Pein. Vivian Pein ist Community- und Social-Media-Managerin und macht das schon seit über 20 Jahren. Hat also schon damit angefangen, als es den Begriff quasi noch gar nicht gab. Sie moderierte Ende der 90er die ersten Foren. Die kenne sogar ich auch noch. Also ich würde mich auch selber als Early Bird im Internet bezeichnen. Und während sie BWL studierte und im Nebenfach Psychologie, hat sie ganz viel gemacht, unter anderem interne und externe Communities aufgebaut, Social-Media-Strategien entwickelt, Teams begleitet, Barcamps organisiert, Plattformen mitgestaltet und online gelebt, könnte man sagen. Wertschätzendes Miteinander ist ihr besonders wichtig. Deswegen hat sie in den letzten Wochen oder wahrscheinlich sogar Monaten viel Zeit und Energie in den Community-Kodex investiert. Was das genau ist und was sie heute so macht, darüber sprechen wir gleich. Davor wollte ich noch sagen, woher wir uns kennen, und zwar, wenn ich es richtig erinnere, von Twitter. Das kennt man heute noch als X. Vivian, erstmal schön, dass du da bist. Ich habe bei deinem langen Lebenslauf bestimmt was vergessen. Wenn ja, kannst du es mir jetzt gerne ergänzen. Schön, dass du da bist.
Ja, freut mich auch riesig, dass ich zu Gast da sein darf bei dir. Also wir kennen uns ja auch wirklich schon ewig aus diesem Internet. Und was hast du vergessen? Ich meine, du hast es super skizziert. Was mir persönlich vielleicht auch noch wichtig ist, ist eben, also ich setze mich halt auch schon seit jeher für die Branche ein, also beziehungsweise, dass die Berufsbilder auch mehr Wertschätzung bekommen, hier in diesem Fall konkret Social Media und Community ManagerInnen. Und das habe ich unter anderem auch in 10 Jahren im Vorstand des Bundesverbandes Community Management gemacht und mache das heute tatsächlich bis heute in den unterschiedlichsten Projekten auch immer, weil ich glaube, das sind, also gerade Community Management ist eines der wichtigsten Berufe der heutigen Zeit, weil die eben einen großen Einfluss darauf haben, wie im Netz miteinander kommuniziert wird und gerade das noch ein demokratischer Diskurs auch möglich ist und bleibt. Und das wäre etwas, was ich mir sehr wünschen würde für meine Kinder.
Sehr cool. Und du hast ein Buch geschrieben, darüber sprechen wir auch noch gleich. Bevor wir das machen, habe ich noch eine Frage. Im Nerdcafé gibt es ja die Nerds and Coffee Playlist. Da dürfen alle Gäste, die vorbeikommen, ein Lied reinlegen, weil ich denke, Musik verbindet. Und Communities verbinden. Und ich habe mich da natürlich von Fest und Flauschig inspirieren lassen und hoffe, dass ich ähnliche Reichweiten damit auch einfach generieren kann. Mal gucken, ob das klappt. Hast du denn einen Song mitgebracht, der dich irgendwie in den letzten Wochen, Jahren, wie auch immer, begleitet hat? Und welcher wäre das?
Ja, quasi ein Lied, das mich schon seit Jahrzehnten begleitet. Das ist Bittersweet Symphony von The Verve. Das habe ich damals kennengelernt, natürlich wahrscheinlich wie alle, die ihn irgendwie von damals noch kennen, von Eiskalte Engel, dem Film. Ich war schon immer sehr anglophile unterwegs und habe eben den Text dann auch verstanden als Teenagerin und habe, hat bei mir sofort resoniert und das ist so ein bisschen mein Song, der mich durch alle herausfordernden Lebensphasen auch begleitet hat bis heute Und ich kann damit super meine Emotionen regulieren und mich wieder runterholen. Und das ist halt aber auch ein Song. Also sobald ich den höre, kriege ich Gänsehaut und es löst halt unglaublich viel in mir aus. Und ich glaube, ne, eigentlich braucht jeder genauso einen Song für so Zeiten. Das ist, und deswegen, also den kann ich nur empfehlen. Der ist ja auch gerade mit der Neuauflage wieder in. Also hört gerne mal rein.
Ja, ich kenne ihn auch von Eiskalte Engel und ich habe sogar von dem Film damals mir den Soundtrack auf CD gekauft, obwohl das, glaube ich, eine Zeit war, da wo es auch Napster gab. Also ich habe davon gehört, keine Ahnung, was das ist natürlich, habe ihn auf CD gehabt.
Ich auch, ich tatsächlich auch, ja.
Mein Song ist von Danger Dan, der neue, der kam, ich glaube, sogar heute raus erst. Der heißt Keine Angst. Und ich habe den gehört, weil da gerade, also während wir aufnehmen, das ist Mitte Juli, gibt es die Debatte, dass er da aus dem ZDF eventuell ausgeladen wurde. Und ich habe ihn mal angehört und dachte, das passt wunderbar in unsere Thematik, weil es da ja auch um, ja, um Kommunikation geht und wie jetzt das Internet und die Kommentarspalte so damit umgeht und was wirklich passiert ist, wissen wir jetzt ja noch gar nicht alles. Das wird sich in den nächsten Tagen zeigen, aber das fand ich einfach einen passenden, spannenden Song.
Ja, muss ich mir auf jeden Fall anhören im Nachgang.
Hast du das mitbekommen, was gerade da kommuniziert wird?
Ja, also ich habe die Diskussion mitbekommen, natürlich. Also ich habe den ersten Beitrag auf Instagram gesehen, habe mir das dann auch ein wenig genauer angeschaut, dass quasi darüber gesprochen wird, dass sie ausgeladen wurden aus einer Sendung, vermutlich eben wegen des Songs und des Songtextes, obwohl auch die interne Rechtsabteilung des Senders das eigentlich freigegeben hätte. Und ich finde, alleine die Tatsache, dass wir das diskutieren müssen, dass da, also ich finde, man hätte viel, viel schneller reagieren müssen und eben auch transparent machen müssen, was da genau passiert ist. Weil jetzt wird ja gerade sehr viel diskutiert und spekuliert und es kommt, also ne, der Sender kommt dabei nicht gut weg.
Ja.
Und das, ne, wenn wir so halt Zweifel an demokratischen Prozessen sehen, haben wir einfach ein großes Problem, weil wir haben definitiv, also nicht nur in der Kommentarspalte, eine Herausforderung hier gerade. Und es wäre natürlich schön, wenn wir damit gemeinsam besser umgehen würden.
Finde ich auch. Und ich musste auch an einen ähnlichen Fall denken, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, da gab es dieses Reportageformat mit Julia Ruß, die dann auch, wo sie selber dann aktiv wurde und gesagt hat, sie wurde daraus gecancelt und dann haben die auch sehr, in meiner Wahrnehmung zumindest, sehr spät reagiert. Und das hat immer so einen komischen faden Beigeschmack, wenn das erst so hinterher kommt.
Ja, absolut. Da stimme ich dir vollkommen zu. Ich kenne jetzt den Fall, den du skizziert hast, den habe ich nicht mehr so präsent. Aber ich glaube, das ist grundsätzlich eine Herausforderung in der Krisenkommunikation, gerade mit Social Media. Ich meine, früher hatte man immer noch Zeit, bis dann die erste Zeitung drüber berichtet hat.
Ja.
Heute passiert die Kommunikation in Echtzeit. Das bedeutet, wenn ich als Unternehmen, als Organisation eine Entscheidung treffe, die kontrovers ist, muss ich darauf vorbereitet sein, dass sie sich in der Welt verteilt, in dem Moment, wo ich das meinem Gegenüber mitteile. Und darauf muss ich vorbereitet sein. Und da muss ich auch kommunikationsfähig sein. Und das ist tatsächlich nach wie vor, obwohl wir ja mittlerweile auch seit fast 20 Jahren mit Social Media agieren und umgehen, immer noch eine der größten Herausforderungen in Unternehmen und Organisationen, dass das eben nicht passiert, dass es nicht auf dem Schirm ist oder man sich vielleicht auch nicht darauf einlassen möchte. Aber das sorgt eben dafür, dass Themen, dass man sehr, sehr lange ein Thema aus der Hand gibt, was man eigentlich von Anfang an zumindest das Narrativ mitbestimmen könnte. Wenn man das nicht tut, hat man mehr Arbeit, als wenn man das tun würde.
Wie würdest du denn sagen, wenn man das überhaupt in kurzen Sätzen beantworten kann, hat sich die Moderation in den letzten, sage ich, 20 Jahre bist du jetzt in dem Geschäft, wie hat sich das verändert? Wenn man, also klar, könnte man wahrscheinlich 3 Stunden drüber sprechen, aber vielleicht so in ein paar Sätzen, was ist da so passiert, wie hat sich diese Moderation und die Kommunikation verändert?
Ja, ich glaube, was man einfach sagen muss, ist, dass, also natürlich gab es immer schon Menschen, die in Foren irgendwie absichtlich provoziert haben und sich gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben. Was aber passiert ist, ist, dass es einmal auf einer viel größeren Fläche passiert. Also die Menge der Kommentare ist halt exponentiell angestiegen, dadurch, dass wir unter jedem Beitrag in jedem sozialen Netzwerk halt einen Kommentarraum quasi haben. Und das andere ist, gerade in den letzten, na, ich würde sagen, mittlerweile sind schon 10 Jahre, hat sich die Kommunikation halt nochmal deutlich in der Tonalität ins Negative verschoben. Das fing so 2015 an mit den Diskussionen um die Geflüchteten damals, wo dann die ersten Menschen sich irgendwie bemüßigt gefühlt haben, wirklich auch auf öffentlichen Medienseiten komplett menschenverachtende Kommentare irgendwo hinzuschreiben. Die wurden dann leider nicht moderiert. Das ist auch heute noch so, dass wir große Medienunternehmen haben, die der Meinung sind, strafrechtlich relevante Kommentare stehen zu lassen, obwohl sie eigentlich dazu verpflichtet wären, die auch spätestens nach Meldung zu löschen. Mhm. Und das bestätigt die Menschen natürlich. So funktionieren wir Menschen seit jeher. Wenn wir für Verhalten, was nicht einer Norm entspricht, nicht sanktioniert werden auf irgendeine Art und Weise, sondern im Gegenteil auch noch Likes dafür bekommen, da machen wir das weiter. Und da haben wir leider schon, also zum ersten Mal tatsächlich schon im Rahmen des Brexits damals, gesehen, dass sich diese Tonalität auch in die Realität fortsetzt. Damals haben Menschen, die vorher halt Hasskommentare lesen mussten, die vielleicht nicht die einen Migrationshintergrund hatten, die hatten dann am Tag nach dem Brexit Post, wo drin stand, go home, also geht nach Hause. Das sind Freunde von uns gewesen. Sodass dieser Hass, dieser Menschenhass dann quasi auch von online auf offline durchgeschlagen hat. Und das ist, glaube ich, auch das größte Problem, was ich sehe. Wir haben einfach die Kommentarspalten viel zu lange laufen lassen, viel zu lange uns nicht auf Artikel 1 des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, auch berufen und haben ganz viel Menschenhass einfach stehen lassen. Aus welchem Grund auch immer. Aber das sorgt dafür, dass er mehr wird auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass Menschen mit einer gemäßigten Meinung sich immer mehr zurückziehen. Und je nachdem, in welche Studie man da schaut, ob es die Studie von Das Netz oder von dem DFV ist, sind es und bei 60% der Menschen, die sonst kommentieren würden, die nicht mehr kommentieren, weil so viel Hass und Hetze in den Kommentarspalten heute auch zu finden ist.
Also aus der Laienperspektive bekomme ich manchmal den Eindruck, dass die deswegen bleiben, weil es halt wieder weitere Kommentare gibt und solche provokanten, ist dann die Frage, wo der Hass anfängt, aber so provokante Kommentare halt viel Bass erzeugen und damit Reichweite. Das nehme ich gerade bei LinkedIn zumindest so wahr und das finde ich ganz, also ganz furchtbar.
Ja, das sehe ich genauso. Es sind halt so diese typischen Stammtischparolen, die dann gerne mal rausgehauen werden, die halt so ganz am, ne, und da muss man tatsächlich auch in der Moderation aufpassen. Die sind dann so ganz nah irgendwie an der Netiquette zum Beispiel, also die eigenen Hausregeln, die ich mir selber erstelle oder teilweise sogar an der strafrechtlichen Relevanz. Und manche Menschen machen das tatsächlich auch sehr bewusst, weil sie wissen, dass es dann eine Herausforderung gibt, ob man das jetzt löscht oder nicht, zumindest wenn ich eine Behörde bin. Als Unternehmen, und das finde ich auch ganz wichtig nochmal zu sagen, es ist tatsächlich so, ich kann mir meine Hausordnung so gestalten, wie ich möchte. Genauso als wenn ich eine Bar oder eine Kneipe bin, kann ich auch, ich muss mich natürlich an die rechtlichen Regelungen muss ich mich halten, aber darüber hinaus kann ich entscheiden, wer eben bei mir in der Kommentarspalte auf welche Art und Weise kommunizieren darf. Und ich finde, mittlerweile muss man das auch tun, weil wir sonst nämlich immer mehr Menschen mit gemäßigter Meinung verlieren im Diskurs und dadurch ja auch eine Diskursverschiebung passiert, weil man das Gefühl hat, dass man Dinge sagen darf, die man eigentlich nicht sagen sollte, ja, weil sie halt nicht sanktioniert werden. Und da frage ich mich auch, also wie nimmst du das wahr? Also wie nimmst du heute die Kommentarspalten war, ich muss ja jeden Tag in die Kommentarspalte rein und deswegen verschiebt sich ja auch die Wahrnehmung ein bisschen auf das Negative. Aber wo gibt es aus deiner Sicht noch Orte, wo du sagst, na, auf der einen Seite, die sind ganz schlimm und auf der anderen Seite, wo du sagst, boah, da bin ich aber echt noch gerne unterwegs?
Also ich nehme es genauso wahr und ich finde es das Erschreckende, finde ich, dass mittlerweile diese gab es ja nie so wirklich, aber diese vermeintliche Anonymität auch sich auflöst und Menschen mit ihrem Klarnamen Hass verbreiten und auch Rassismus und Sexismus. Gerade ich bin halt am meisten bei LinkedIn und finde es erschreckend, wo dann wirklich Dann klickt man aufs Profil und dann ist der Arbeitgeber, also ist sehr wahrscheinlich ein echtes Profil von Menschen, die dann halt mit ihrem Klarnamen wirklich schlimme Kommentare abgeben. Und ich versuche es zu vermeiden, die zu lesen, aber es klappt auch nicht immer. Manchmal zieht es mich auch irgendwie so ein bisschen rein. Wo ich es noch ein bisschen schöner finde, ist gerade tatsächlich Blue Sky und Mastodon. Ich glaube, das liegt aber eher an der Bubble, die noch so klein ist. Twitter war ja auch ganz früher, in meiner Erinnerung zumindest, die auch vielleicht ein bisschen verklärt ist, aber nehme ich als, so war das früher ganz, ganz kleine Bubble an Nerds war, die sich alle auch mal gefoppt haben, aber auch geliebt haben irgendwie. Und das ist ja dann auch immer schlimmer geworden, umso größer es wurde. Da sehe ich einen Zusammenhang aus insgesamt der Größe des Netzes, wo halt dann auch viele Kaspar und so da reinkommen. Aber Blue Sky finde ich noch, da fühle ich mich noch wohl und bei Mastodon auch, wobei das bei mir sehr lokal ist, Mastodon. Mhm. Sehr Hamburg bezogen. Bist du da bei Blue Sky?
Ja, aber ich muss gestehen, nicht ganz so aktiv, aber das ist bei mir insgesamt quasi eine Herausforderung. Also ich bin insgesamt wenig selber aktiv in den sozialen Netzwerken, weil ich mich mehr auf die Sachen, die ich für meine Kunden machen, konzentriere und auf der anderen Seite, weil ich einfach auch, wenn ich einen Kommunikationsanlass habe, dann mich auch voll um die Diskussion, um die Dialoge darunter auch kümmern möchte. So, und das kostet Zeit und die Zeit muss man einplanen und deswegen mache ich das sehr gezielt in der Regel, wenn ich irgendwie was zu erzählen habe, also wirklich zu erzählen habe oder irgendwie wieder was habe, was ich rausgeben kann. Also ich mache gerne auch mal so eine strategische Handreichung oder irgendwie Tipps oder wenn es ein Interview gab, also immer, wo das ich Gefühl, das wirklich das Gefühl habe, ich kann was nach außen geben, was der Branche hilft, dann kommuniziere ich. Ansonsten ich bin ja nicht nur selbstständig und mache auch noch viel ehrenamtlich, sondern ich habe auch noch 2 Kinder und unterstütze auch noch so ein bisschen in der Gärtnerei meines Vaters. Das bedeutet, also ich setze da die Ressourcen sehr, sehr bewusst ein und deswegen bin ich grundsätzlich nicht so viel persönlich auf Social Media unterwegs, zumindest nicht privat. Ich mache das eher beruflich und da liegt momentan der Hauptfokus bei meinen Kunden, liegt halt auf Instagram, auf TikTok. Es gibt auch immer noch welche, die auf Facebook sind. Auf der anderen Seite, mein Lieblingsnetzwerk zurzeit ist Reddit, weil Reddit zeigt hervorragend, welchen Unterschied wirklich gute Moderation macht. Also wenn man so an die Hauptdemografie auf Reddit denkt, die ja eher männlich ist, sollte man meinen, wenn man in andere Netzwerke guckt, oh je, da müsste die Kommunikation aber unter aller Sau sein. Ist es aber nicht, weil jedes Forum halt, also zumindest in denen ich unterwegs bin, da geben sich die ModeratorInnen ganz viel Mühe. Die halten die Regeln ein, die achten wirklich drauf, dass man in einem guten Niveau miteinander spricht, dass keiner irgendwie, dass sich über niemanden lustig gemacht wird. Da kann ich sogar als Frau dumme Fragen im Handwerkerforum stellen und bekomme gute Antworten. Und jemand hat sich mal bei mir entschuldigt, weil ich wollte einen Türbeschlag abbekommen, der 40 Jahre dran war, und habe ein Foto davon gepostet. Und dann hat er erstmal nur geantwortet, nimm einen Hammer. So, und hat da drunter dann aber nochmal geschrieben, so, ich meine das wirklich ernst, das ist jetzt nicht, ne, das ist jetzt keine Verarsche, weil, ne, das und das sehe ich, wenn du den Hammer da ansetzt, dann sollte das funktionieren. Das hat auch funktioniert, aber er hat sich quasi bemüßigt gefühlt, das nochmal ein bisschen auszuführen, damit ich das nicht falsch verstehe. Cool. Und das fand ich extrem bemerkenswert. Also, genau, deswegen Reddit ist schön.
Reddit ist, erinnert mich eher an Foren auch. Und Foren waren ja auch, zumindest in denen ich war, auch schön irgendwie.
Ja, und das ist genau das. Also man findet auch auf Facebook noch gute Diskussionsräume. Das sind nämlich die gut moderierten Gruppen. Und das ist irgendwie, das ist auch genau mein Punkt. Wenn ein Netzwerk gut moderiert wird, wenn die Menschen hinterher sind, dass sie wirklich ihren Kommunikationsraum so halten, dass sich Menschen zivilisiert miteinander unterhalten können, dann ist das Internet auch immer noch ein schöner Ort. Das sind nur die Räume, die nicht moderiert werden, wo quasi wo jeder alles Mögliche raushauen kann, egal wie menschenverachtend es ist. Das sind die Räume, die dann unangenehm werden, die unschön werden und wo dann auch normale Menschen einfach keine Lust mehr haben, sich aufzuhalten.
Da ist ja wieder X das Beispiel. Bist du da noch?
Ich bin noch aus beruflichen Zwecken dort, aber nutze schon seit Jahren nicht mehr aktiv. Mhm. Also im Endeffekt nur noch für Screening. Ich arbeite auch viel im politischen Kontext und gerade wenn man dann verstehen möchte, welche Narrative quasi gerade gespielt werden in den verschiedenen Bubbles, muss man einfach auch auf X gehen und dort recherchieren. Das geht gar nicht anders, wenn man das wirklich allumfassend auch machen möchte. Aber es ist erschreckend, wie sich die Tonalität verändert hat. Früher war nämlich tatsächlich Twitter war mein Lieblingsnetzwerk.
Ja,
meins auch. Das war so schön, man konnte sich austauschen. Wir haben darüber ganz wunderbare Aktionen organisiert. Ich erinnere mich noch an den Twitwoch in Hamburg, den Jam damals gemacht hat. Das war eine ganz tolle Veranstaltung. Oder wir haben das Twestival gemacht, also eine Twitter-Charity-Aktion, die weltweit am gleichen Tag stattgefunden hat, wo wir über Twitter Menschen zusammengetrommelt haben für einen guten Zweck. Ich weiß nicht, ich habe das hier in Hamburg gemacht. Die erste Runde hatten wir für Viva Con Agua. Die zweite Runde war dann lokal. Das war dann für die Hamburger Sternenbrücke. Und nachher habe ich ganz Nordeuropa quasi koordiniert.
Also ja, cool.
Den einzelnen Lokalen halt irgendwie geholfen. Und das waren alles Menschen, die das in ihrer Freizeit gemacht haben, weil sie diese Aktion so toll fanden. Und das hat wirklich toll funktioniert. Es waren alle engagiert, es waren alle motiviert. Es war eine super schöne Stimmung auf diesen Veranstaltungen. Und das war quasi Twitter früher. Das kann man sich heute gar nicht vorstellen, wenn man da mal online geht und sich ja, quasi anguckt, was und wie dort heute miteinander gesprochen wird. Aber es war mal ein richtig schöner Ort, bis halt ja, es ist mehr Menschen wurden, ich glaube auch, ne, weil irgendwie sind Netzwerke ja doch immer ein bisschen ein Abbild der Gesamtgesellschaft. Und Twitter war halt noch nie, also man konnte noch nie vernünftig moderieren. Und das ist, glaube ich, auch ein Problem. Und deswegen spätestens mit der Übernahme und mit der Umbenennung, wo ja gar nichts mehr irgendwie sanktioniert wird, dann war eh Hopfen und Malz verloren.
Ja, also. Stimmt. Weil ich komme, also damals, als die Twitter-Hochphase war, war ich noch in München und da gab es noch Twitter-Essen zum Beispiel und Twitwoch hatten wir auch und Tweet-Ups und lauter so geile Sachen, die Realität mit Virtualität verknüpft hat.
Ja.
Ich habe so viele coole Leute im echten Leben quasi analog kennengelernt von Twitter und witzigerweise auch Hamburg habe ich eigentlich Twitter zu verdanken. Weil ich da eine Kundin hatte, die ich über Twitter kennengelernt habe, die ich dann besucht habe und dann war Pandemie und dann bin ich einfach da geblieben. Sehr verkürzt jetzt, aber so war es dann am Ende. Hat sich eine WG entwickelt in einem halben Jahr. Und so ohne Twitter wäre ich nicht Hamburger geworden.
Ach, das ist ja witzig, das wusste ich gar nicht. Aber es ist ja auch eine schöne Geschichte. Also ich habe meinen Mann über Twitter kennengelernt.
Ach, auch ja, super.
In 2007.
Ja, genau. Toll.
Und da haben wir uns zum ersten Mal auf dem Barcamp getroffen, also wie man das halt früher so gemacht hat.
Ja, ich glaube auch, die Barcamps haben dank Twitter halt auch sehr gut funktioniert, weil man sich darüber dann gut vernetzen konnte.
Ja, nicht nur gut vernetzen, sondern auch man konnte viel besser eine Live-Berichterstattung über Events machen.
Ja, genau,
also heute,
mit den Hashtags.
Mit den Hashtags und man konnte wirklich aus der Ferne mit dabei sein, sich darüber unterhalten, austauschen, Veranstaltungen und Wissen auch unglaublich gut verlängern. Ich meine, heute gibt es dann irgendwie im Nachhinein irgendwelche LinkedIn-Posts, wo die meisten aber auch nur quasi das Thema haben, oh, guck mal, ich war auf einer coolen Veranstaltung. Und früher hast du halt wirklich aus jedem Vortrag die Zitate bekommen, die Gedanken bekommen und konntest wirklich, also das Wissen, was da war, war wesentlich offener.
Wenn du den Espresso beim Nerdcafé zu Ende getrunken hast, hüpf mal rüber zum Mittagssnack Sales Know-how für hungrige Unternehmerinnen. Da erzähle ich dir, Jenny Neubacher, dass du auch verkaufen lernen darfst, um halt tatsächlich dann auch deine Kunden zum Abschluss zu bringen. Denn nur weil sie auf deine Webseite hüpfen und einen Kennenlern-Call buchen, heißt es noch lange nicht, dass sie auch dann bei dir buchen. Somit freue ich mich darauf, wenn du nach dem Nerdcafé einfach mal zum Mittagssnack
zu meinem Podcast hüpfst. Ich freue mich auf dich.
Und das ist auch was ich vermisse. Also ob es nun eine Republika ist oder ob es ein Barcamp ist oder was weiß ich für eine Veranstaltung. Dieses live dabei zu sein oder auch sich spontan über Twitter zu verabreden, das kann man heute auch immer noch versuchen. Aber die Kommunikation ist so gestückelt mittlerweile. Dann hast du einen Teil, ist jetzt auf Instagram unterwegs, der andere Teil befindet sich primär auf TikTok, dann hast du noch welche auf LinkedIn, manche sind auf Threads, andere auf Blue Sky und das halt irgendwie, du kriegst nicht mehr alles unter einen Hut. Und das ist manchmal schade, weil dieses niederschwellige, ich kann mir zu einem Thema sehr schnell auch irgendwie ein Publikum aufbauen, woraus dann eben das Potenzial entsteht, dass das eine Community wird. Das ist heute deutlich schwieriger, zumindest wenn du nicht das Budget und die Zeit dafür hast.
Was ich jetzt noch mal zum Thema Politik ganz spannend finde, du kennst ja diese beide Seiten quasi, ne, die Seiten der Unternehmen und auch der Netzwerk, also der Besucher quasi. Mhm. Wie ist es, wenn, also hier liegt ja wahrscheinlich eine Sprachregelung fest, ist man eher witzig oder ist man ernst, ist man sehr neutral oder ein bisschen linker, ein bisschen rechter? Wie wird das festgelegt und wie gehst du damit um, wenn du oder wenn die Sprache des Unternehmens, das du vertrittst, eine andere ist als dir selber in deiner persönlichen Haltung wichtig wäre? Gibt es da so Konflikte? Hast du da mal was erlebt?
Das habe ich noch in meiner Festanstellung tatsächlich erlebt, dass im Endeffekt Dinge der Community versprochen wurden, die dann nicht eingehalten wurden. Für mich gibt es da leider nur eine Konsequenz. Ich bin da irgendwie relativ strikt. Ich habe dann gekündigt. Mhm. Weil ich quasi nicht für Dinge, also dafür konnte ich nicht stehen. Das war für mich ein kompletter Wertekonflikt, weil ich finde, wenn man was verspricht, dann muss man das auch einhalten.
Ja, klar.
Genau, deswegen gab es da für mich keine andere Situation. Heute bin ich ja in der bequemen Lage, dass ich entscheiden kann, ob ich mit einem Kunden zusammenarbeite oder nicht. Und da schaue ich im Vorfeld schon sehr genau, kann ich das mit meinen Werten irgendwie vereinbaren? Und ich differenziere da manchmal auch zwischen dem Team und der Organisation tatsächlich, weil ich bin auch der Meinung, man kann manchmal auch von innen was noch verändern. Ich würde nie für nicht demokratische Parteien zum Beispiel arbeiten, also das unbenommen, da kann ich auch zwischen dem Team und so nicht differenzieren.
Ja.
Aber das ist eben das andere, dass man manchmal auch von innen noch was verändern kann, sei es in der Kommunikation oder sogar über die Spiegelung dessen, was auf Social Media passiert, in das Unternehmen oder in die Organisation hinein, Dinge auch anders darstellen, anders erklären, das Potenzial sichtbar machen, wenn man eben sich anderen Werten quasi anschließt und dadurch auch was verändern. Das ist eben noch ganz, ganz gut und wichtig. Und wie man sich sowas erstellt, das ist witzigerweise total unterschiedlich, wie weit Unternehmen und Organisationen da sind. Manche haben sich schon lange Gedanken darüber gemacht, was ist Tone of Voice ist hier der Fachbegriff. Das ist so ein bisschen das Pendant zu Corporate CI. Also wie sieht etwas aus? Mhm. Wie klinge ich? Und der lange Prozess ist, sich wirklich zu überlegen, welche Werte habe ich als Unternehmen? Und wie klingen diese Werte? Und wie klingen diese Werte auch in unterschiedlichen Netzwerken? Weil wenn ich, sagen wir mal, ich bin ein großer Autoclub, dann ist meine Zielgruppe auf Facebook natürlich eine ganz andere, als wenn ich auf TikTok kommuniziere. Und entsprechend muss ich auch die Persönlichkeit, mit denen ich spreche, zumindest so weit anpassen, dass es nicht lächerlich wird. Das finde ich auch noch immer ganz, ganz wichtig. Und ja, für mich, wenn man das nicht wertebasiert ausarbeiten möchte, gibt es eine ganz andere, ganz einfache Frage, die ich mir stellen muss, nämlich, wenn meine Marke eine Person wäre, wie ist die? Wie spricht die? Wie fühlt die sich an? Und das ist eine Übung, die kann man innerhalb von einer Stunde mit einem Team mal gemeinsam machen und kann für sich dann halt Eckpfeiler definieren. Das ist quasi die Kurzversion. Das andere ist wirklich, sich mal einen Tag hinzusetzen und wertebasiert durchzudenken. Wenn wir unsere Werte quasi nach außen kommunizieren, präsentieren wollen, wie klingt das eigentlich? Und das zweite ist, wie müssen wir dann auch moderieren? Weil ich finde, das beste Beispiel ist immer, ne, Pride Month hatten wir ja gerade jetzt wieder. Mhm. Wir sehen wieder überall Logos in bunten Regenbogenfarben und dann gucken wir in die Kommentarspalte und da sind lauter queerfeindliche Kommentare, die stehen gelassen werden. Wenn ich hier glaubwürdig für den Wert Diversität stehen möchte, darf sowas nicht passieren.
Ja.
Dann muss meine Kommentarspalte ein Safe Space für die Menschen sein, die ich quasi vertrete. Und wenn ich mir mein Logo in Regenbogenfarben färbe, dann muss das halt die LGBTQ+-Community sein. Das heißt, da darf keinerlei Queerfeindlichkeit in den Kommentaren sein. Und das ist auch keine Zensur, weil Hass und Menschenfeindlichkeit sind einfach keine Meinung.
Da gehe ich voll mit und ich würde das noch erweitern, dass ich mir das dann auch in allen anderen 11 Monaten wünsche.
Natürlich.
Ist das ja leider manchmal, zumindest in meiner Außenwahrnehmung jetzt, oft so, dass das dann nach dem Monat schon alles wieder vergessen ist,
ja,
was man da gefeiert hat.
Ja, das definitiv auch. Und wie gesagt, also ich bin generell der Meinung, wenn ich als Unternehmen halt mir Werte auf die Fahne schreibe, dann muss ich die halt auch von A bis Z vertreten. Und das schließt auch die Kommentarspalte mit ein. Und das schließt mir, und das daraus erschließt sich für mich auch, wo reicht es vielleicht auch nicht, dann einen Kommentar zu löschen, sondern wo muss ich dann auch wirklich nochmal in die Kommunikation rein, wo muss ich noch ein Statement machen, wo muss ich wirklich meine Haltung und meine Werte auch in der Kommentarspalte verteidigen. Und ja, insbesondere, wenn ich eh extrem viele Kommentare habe und wie es die Realität, ne, leider mal oft so ist, eigentlich viel zu wenig Personal, um das zu bewältigen, da muss ich mir eigentlich doppelt die Frage stellen, wie schaffe ich es, dass meine Mannschaft auch wirklich in der Lage ist, um genau diese Werte auch verteidigen zu können. Das ist dann keine Frage mehr von, wir haben zu viele Kommentare, sondern es ist eine Frage von, kann ich meine Werte glaubwürdig in der Kommentarspalte verteidigen?
Ich fand das ganz spannend mit dem, wo du gesagt hast, man kann sich das ja mal als Person vorstellen, weil ich bin ja nun mal eine Person und überlege mir das auch immer, wie ich so spreche und so und habe auch in der Überlegung, mit wem ich überhaupt arbeiten will, bei den Parteien, die nicht in der demokratischen Grundordnung übereinkommen, mit denen würde ich auch nicht zusammenarbeiten. Offen natürlich auch die AfD schließt sich da durchaus. Mhm. Und da habe ich auch mir einen Code of Conduct mal zurechtgeschrieben, auch damit ich es dann auch für mich selber weiß, wenn ich mal doch in Versuchung komme. Und auch auf der Website kommuniziert, weil ich finde das ja auch gut, wenn man sowas nach außen kommuniziert, wofür man steht und so.
Absolut, das finde ich auch also ich habe es auf der Webseite nicht explizit stehen, aber ich denke, durch die Projekte, die ich mache, also spätestens wenn man auf mein LinkedIn-Profil schaut und auch sieht, also mit wem ich zusammenarbeite, sollte das relativ schnell sehr klar sein.
Ja.
Ich bin ein riesengroßer Fan von Demokratie und ne, auch, dass eben alle Menschen es gut haben, unabhängig von einem ökonomischen Hintergrund, wo sie herkommen, wie sie aufgewachsen sind. Also ne, das ist für mich egal. Hauptsache, Menschen halten sich an die Regeln und wir gucken insgesamt, wie wir gesellschaftlich gut miteinander klarkommen.
Ja, und du hast das finde ich gut, aber was mir dazu einfällt, dass du es zwar vielleicht nicht auf deiner eigenen Website als Code of Conduct nennst, aber du hast ja den Community Codex mitentwickelt oder
ja.
Hauptverantwortlich entwickelt und es geht ja in eine totale ähnliche Richtung.
Ja, also mit InitiatorInnen, wir sind zu dritt, also das ist neben mir noch der Olli Versal und die Theresa Sündermann, die das quasi, also wir drei haben das gemeinschaftlich aufgezogen, haben dann dazu noch ein ganz tolles Gremium mit vielen klugen Menschen und haben auch noch eine große Umfrage unter Community-Teams gemacht, deren Rückmeldung wir quasi alle in diesen Kodex mit haben einfließen lassen. Mhm. Und es geht wirklich, also da beim Kodex geht es darum, dass wir 8 Leitprinzipien entwickelt haben. 4 davon drehen sich um das Thema, wie kann ich so moderieren, dass wirklich ein demokratischer Diskurs, demokratischer und ziviler Diskurs noch möglich ist, unabhängig davon, in welcher Kommentarspalte ich mich gerade befinde. Und die anderen 4 Leitprinzipien drehen sich um die Frage, wie kann ich eben die Strukturen aufbauen, damit die Menschen, die eben tagtäglich diese wichtige demokratische Aufgabe für mich im Netz erledigen, auch gut arbeiten können. Also wirklich konkret der Schutz von Community-ManagerInnen steht da explizit mit drin, weil meine Erfahrung ist, ne, das eine schreiben sich Unternehmen dann ganz gerne mal auf die Fahne, aber was das für die Menschen, die es machen müssen, kostet, es steht auf einem anderen Blatt. Und in diesem Job, ich kenne so viele hoch engagierte, kluge Menschen, die wirklich mit einer Hingabe ihren Job machen, dass sie oft über sich hinausgehen und das teilweise auch so weit, dass es eben dann irgendwann gar nicht mehr geht. Und das darf nicht passieren.
Ich finde das voll stark. Ich habe auch als Nicht-Unternehmen mitgemacht oder mit unterschrieben, finde es wirklich eine total coole Sache, was ihr da aufgebaut habt. Und hat mich damals, als du es erzählt hast, überrascht, dass es das noch nicht gibt, weil es ja hätte schon längst schon längst geben müssen, fand ich. Von daher umso cooler, dass ihr es jetzt doch gemacht habt. Richtig toll.
Ich muss auch gestehen, also die Idee kam uns schon in 22, als wir zusammen irgendwie über ein Panel gesprochen haben. Und es ist einfach so ein bisschen der Zeit geschuldet, weil...
Ja.
Das ist alles Ehrenamt. Und ich stehe, ne, also ich bin völlig bei dir. Genau das Ding hätte es schon eigentlich viel, viel länger geben müssen. Aber jetzt ist es endlich da und wir hoffen, dass sich möglichst viele Unternehmen und auch Einzelpersonen hier auch anschließen. Also wir haben ja auch schon ein paar wirklich tolle Mitunterschreibende mit dabei. Also wie zum Beispiel die GLS Bank oder den CSD Deutschland haben wir mit dabei. Wir haben die Amadeo Antonio Stiftung, wir haben die Neuen Deutschen MedienmacherInnen, das Netz oder auch den FC St. Pauli, was mich
voll geil,
auch
ja,
enorm gefreut hat, gerade als Hamburgerin. Ich habe lange in der Schanze gewohnt, um die Ecke vom Stadion, und da habe ich mich auch riesig gefreut. Aber es überrascht mich auch nicht, weil genau die Werte, die der St. Pauli vertritt, sind quasi auch im Kodex mit drin. Also jedes Unternehmen, das sich den demokratischen Grundwerten verschrieben hat, müsste diesen Kodex umsetzen und unterschreiben, weil das sind wirklich die Mindeststandards, die man dafür haben muss.
Ich fand das so geil, du warst hier bei mir in Ottensen im Büro zu Besuch und hast erzählt, dass es den Kodex gibt und so, und irgendwie wirklich 2-3 Tage später habe ich das Post gesehen bei LinkedIn vom St. Pauli und ich bin nicht der krasse Fußballfan, aber ich mag St. Pauli wegen dem, was du gesagt hast gerade, wegen der Haltung, weil die einfach geile Sachen machen. Ich wohne auch auf St. Pauli, kriege da viel mit von denen, wie die sich auch da im Viertel engagieren. Freunde von mir sind bei den, ich glaube, Kiezhelden heißt die Untergruppe. Die kriegen von diesen Becher-Pfandsammel immer auch ein bisschen Geld ab, weil die ein e.V. sind. Sit and Skate heißen die machen so Rollstuhl-Skate-Workshops.
Ach, cool.
Und sind da in der St. Pauli-Familie drin. Und das finde ich einfach richtig cool, was St. Pauli so alles macht. Wenn ich mal den Vergleich sehe, meine Mutter war gerade zu Besuch in Hamburg, dann sind wir da beim Stadion vorbeigelaufen. Dann habe ich ihr die Fanräume gezeigt und dass da auch wohnungslose Menschen auch schlafen dürfen. Und habe, weil ich komme ja aus München, ne, mir gedacht, wie krass unterschiedlich das zum FC Bayern ist. Die würden das, sage ich jetzt einfach mal, ne, wahrscheinlich nicht machen. So soziales Engagement. Also vielleicht machen sie auch was, aber nicht in dem Level.
Ja, nee, das ist, also für mich ist es auch, also ich muss gestehen, ich kann auch mit Fußball wenig anfangen. Das ist, ich habe selber mal Fußball gespielt tatsächlich, aber so zugucken liegt mir gar nicht. Aber eben genau das, also genau wie du sagst, eben die Art und Weise, wie die Werte sind, wie die sich engagieren, das ist auch was ich finde, ne? Das finde ich auch wirklich bemerkenswert und toll. Und ich würde mir einfach wünschen, dass viel mehr Menschen gerade mit ökonomischen Möglichkeiten eben genau sowas tun. Also ne, lieber eine Gucci-Tasche weniger und ein bisschen mehr soziales Engagement wird der einen oder dem anderen auch ganz gut stehen.
Ja, das glaube ich auch. Und den Kodex verlinken wir auch natürlich in die Shownotes. Jetzt haben wir tatsächlich schon lange gesprochen und könnten wahrscheinlich auch über den Kodex noch eine ganz eigene Episode machen. Aber bevor wir zum Finale kommen, hätte ich noch mal gern über dein Buch gesprochen. Mhm. Das ist ja jetzt auch schon, ich glaube, 13. Episode, 13. Auflage erscheint jetzt.
Sechste Auflage ist es, aber es ist schon, dass das 2014 war die erste Auflage. Also es geht ins 13. Jahr.
Das Ach, 13. Jahr, Markt okay.
Ist, genau, so rum.
Aber sechste Auflage ist ja auch Wahnsinn. Und auch da wahrscheinlich hat sich das, wenn man jetzt die erste Auflage und die jetzige nebeneinander stellt, ein bisschen was getan, oder? Vielleicht magst du dazu noch was erzählen.
Ja, absolut. Also es hat sich viel getan, weil, also erstmal habe ich sehr viel gelernt als Autorin. Also ich bin viel mehr hin zu den Mechanismen dahinter, als was sind die Funktionen auf der Plattform, was kann man wie irgendwie machen, weil sich das auch viel zu schnell ändert für die Buchwelt. Sondern mittlerweile ist es wirklich quasi ein strategisches Kompendium, was mehr darüber verrät, was ist eigentlich, also was sind die Mechanismen hinter sozialen Netzwerken. Also da kann man ja eigentlich bei allen sagen, es ist so, alles, was dafür sorgt, dass Menschen auf der Plattform Zeit verbringen, ist gut für das Netzwerk und deswegen wird es natürlich auch vom Netzwerk gepusht, dass ja. man, ne, da eben, also alles, ne, was da einzahlt, sorgt bei einem selber für mehr Reichweite. Und ich glaube, wenn man diesen Grundgedanken dann einfach auf das jeweilige Netzwerk anwendet, hat man strategisch schon die beste Grundlage. Das heißt, es geht jetzt vielmehr darum, wen erreiche ich eigentlich wo, also wie ist die Demografie, welche Strategien kann ich da gut umsetzen, wozu passt es halt irgendwie gut. Also das ist das eine. Dann haben sich natürlich die Netzwerke auch komplett verändert. Also am Anfang hatte ich Xing zum Beispiel noch drin. Mhm. Das spielt jetzt überhaupt gar keine Rolle mehr, weil es halt kein soziales Netzwerk mehr ist, was es damals war. Es war mal größer als LinkedIn.
Ich fand es auch mal richtig toll da.
Ja, das
war... In den Gruppen vor allen Dingen. Gruppen
waren
stark.
Ich wollte gerade sagen, die Gruppen waren super. Also ich war ja mal Community Managerin bei Xing in, genau, 2008.
War das, ach ja, stimmt. Krass, das hatte ich voll vergessen.
Genau. Und da waren die Gruppen waren toll, die waren das Herz der Plattform. Und deswegen, als die abgeschaltet wurden oder ne, als die vernachlässigt wurden, da war relativ absehbar, dass das, ne, wenn du das Herz irgendwo rausnimmst, dann ist halt Schluss. So.
Ja.
Genau, und deswegen, also Xing war am Anfang noch mit drin, dann hatten wir zwischendurch auch mal also so ein Clubhouse, also dieses Audio-Ding, was in der Pandemie drin war, das wurde dann auch in irgendeiner Auflage kurz erwähnt, aber war danach dann ja auch wieder weg.
Gibt es das nicht mehr? Ich dachte, das gibt es noch, oder?
Ich glaube, es gibt es noch, aber es hat einfach strategisch keine große Relevanz für Unternehmen. Und das ist ja Unternehmen und Organisationen, das ist ja auch so ein bisschen der Hauptfokus des Buches. Also es geht immer mehr, also es ist immer mehr in Richtung Strategie gegangen. Wie kann ich mir wirklich eine gute Strategie aufbauen? Welche Inhalte funktionieren? Wie kann ich auch zum Beispiel einen Tone of Voice erstellen? Worauf muss ich bei der Barrierefreiheit achten? Darum geht's auch. Natürlich auch, wie kann ich KI einsetzen? Ich habe ein großes Rechtskapitel drin, was immer wieder frisch überarbeitet wird. Und der Umfang ist auch einfach ziemlich gewachsen. Von anfangs 500 Seiten, mittlerweile sind wir bei 700. Ich darf auch nicht mehr, habe ich eine ganz klare Ansage bekommen.
Okay.
Aber
ne, weil es nicht mehr geht mit Bindung dann oder wie?
Ich glaube, da ist irgend so ein Preissprung in allem, dass wir das sonst wieder teurer machen müssten. Und das, also vermute ich, dass das der Hintergrund ist. Oder vielleicht macht es das einfach zu aufwendig. Aber, ne, und was sich auch immer verändert hat, ich habe immer ganz tolle GastautorInnen mit dabei, also auch InterviewpartnerInnen, und die sind auch immer, also wechseln immer wieder. Ich habe Cases, die ändern sich immer wieder. Also ich versuche halt wirklich immer am Puls der Zeit zu bleiben, aber trotzdem immer so viel Zeitlosigkeit reinzubringen, dass es auch die zwei Jahre bis zur nächsten Auflage auch durchhält.
Das wäre jetzt noch die Frage, weil Social Media, Entschuldigung, ja so schnelllebig ist, ob das da nicht passieren kann oder passiert, dass, du hast gesagt Clubhouse, dass du das Buch beim Druck schon böse, also ich sag's jetzt mal böse, beim Druck schon veraltet ist.
Da hatten wir einmal ziemlich Glück, da haben wir es nämlich noch geschafft, wirklich ganz kurz knapp vor Druck hatte Twitter damals dann noch die Zeichenzahl von 140 auf 280 verändert. Ja, das stimmt. Haben wir dann wirklich last minute noch geändert und angepasst, das hat noch funktioniert. Wenn es jetzt einen Tag später passiert wäre, hätten wir tatsächlich ein Problem gehabt. Aber genau deswegen, das war eine der Erfahrungen, die mir gesagt haben, okay, ne, solche Details, also einen Kurznachrichtendienst, dass es eben eine Zeichenbeschränkung gibt, das ist dann durchaus wichtig. Aber ne, ob das dann, genau, warte, habe ich mich einmal kurz verhaspelt. Genau, also solche Zeichenbeschränkungen sind dann durchaus auch wichtig, aber ich versuche das wirklich mit einem Minimum, auf einem Minimum zu halten, dass ich wirklich so tief in die Details gehe, die sich jederzeit ändern können. Also ich glaube, der Endgegner ist einer der Gründe, warum ich irgendwann aufgehört habe, Facebook-Workshops zu geben damals, weil sich gerade im Business Manager so viele Dinge so schnell geändert haben, dass der Aufwand einfach so hoch war, das ganze Material immer wieder anzupassen, dass ich mir irgendwann gedacht habe, so nee, komm, ich, ja, das kennt, glaube ich, also ich glaube, das war so der Running Gag in Workshops, nicht nur bei mir, sondern auch bei anderen, so, oh, das hat gestern noch funktioniert.
Ja. Das stimmt, das war wirklich ein krasser Schritt bei den, und damals wurde jetzt Twitter ja schon das Ende prophezeit, als sie diese Änderung gemacht haben. Und ich fand es auch schade, ehrlich gesagt, weil diese 140 Zeichen waren, weil man sich ja dann auch so extrem kurz fassen musste, fand ich einfach cool.
Ja, ich fand es auch.
Ich bin einfach verklärt in meiner Erinnerung.
Ja, ich glaube, das ist immer so, wenn man mal einen schönen Ort hatte und der nicht mehr schön ist. Und ich glaube, also Twitter hatte auch damals seine Schwächen, seine Trolle. Die gemeinen AkademikerInnen waren immer auf Twitter unterwegs, die da mit einer eine ganz großen Hochnäsigkeit und Ablässigkeit über andere Menschen hergezogen sind. Das gab es auch schon immer. Aber ich glaube, der Fokus war auf den Menschen, war auf den Verbindungen. Da ging es ja auch wirklich darum, wir waren ja so eine kleine Szene in Deutschland.
Ja.
Man hat sich einfach gefreut, die anderen Nerds, die genauso Spaß an diesen Anfängen von Social Media hatten, zu finden, sich zusammenzutun, auf Barcamps auszutauschen oder auf anderen Veranstaltungen. Und das ist auch, glaube ich, was jetzt gerade wieder so ein bisschen eine Renaissance auch erlebt. Also wirklich wieder viel mehr offline. Nach dem Hochzeiten quasi der Pandemie, dass man sich wieder offline trifft und zusammentut. Und das tut den Menschen auch einfach gut, weil ne, wir sind soziale Wesen. Jeder geht damit anders um. Also ich selber bin auch neurodivergent und manchmal brauche ich einfach gar keine Menschen über lange Zeit. Aber grundsätzlich sind wir alle soziale Wesen und es tut uns einfach gut, mit anderen Gleichgesinnten in einen Austausch zu gehen. Und deswegen ein Netzwerk zu haben, was die Infrastruktur dafür bietet, sowas organisieren zu können, damals wie heute, ist einfach eine schöne Sache.
Finde ich auch. Und Stichwort offline. Wir sehen uns beim Community Camp wahrscheinlich.
Ja, unbedingt.
Und auch die Einladung an die Hörenden. Community Camp ist ein richtig tolles Barcamp in Berlin. Könnt ihr kommen, könnt ihr euch vernetzen, könnt ihr Vivian und mich kennenlernen. Und viele andere coole Leute, also kommt da gerne vorbei, communitycamp.de, gibt, glaube ich, noch Tickets, vielleicht sehen wir uns da.
Ja, gerne. Das ist quasi das Klassentreffen für Menschen aus Community und Social Media Management und es ist einfach ganz kuschelig. Also selbst wenn man niemanden kennt, man geht da immer mit neuen Kontakten und guten Gefühlen wieder nach Hause.
Ja, das stimmt. Ich glaube, du musst, darfst, willst, kannst, wie auch immer, nochmal kommen. weil ich mit meinen Themen noch gar nicht am Ende bin, die Episode allerdings leider schon. Deswegen herzliche Einladung für eine zweite Runde. Und ja, die Abschlussfrage, vielleicht kennst du sie schon, ich passe sie ein bisschen an. Stell dir vor, du hast 24 Stunden auf der Startseite von Reddit die Möglichkeit, einen Satz dort zu platzieren, den alle sehen, die Reddit aufrufen. Was würdest du da hinschreiben? Bestenfalls keine Eigenwerbung, aber was würdest du hinschreiben?
Wer einen Kommunikationsraum eröffnet, muss die Verantwortung dafür übernehmen. Ausrufezeichen. Moderiert, ne? Moderiert vernünftig.
Ja,
stark. Wenn ihr irgendwo Platz dafür schafft. Weil das ist mir wirklich ein persönliches Anliegen. Ich glaube fest daran, wenn alle das tun würden, würde das Netz wieder zu einem besseren Ort werden.
Das ist richtig schön. Vielen Dank für deine Zeit und den schönen Austausch. Wir sehen uns beim Community Camp in Hamburg, sagt man tschüss.
Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. Ich freue mich, wenn wir uns hier sehr bald wiedersehen bzw. hören. Wenn du darauf auch Lust hast, abonnier doch am besten diesen Podcast, damit du keine Episode verpasst. Ich hoffe, du konntest heute einiges mitnehmen. Wenn ja, dann empfehle den Podcast auch gerne deinen FreundInnen weiter, damit noch mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Fragen, Themenwünsche und Ideen? Gerne an espresso@nerdcafé.online. Jetzt aber wirklich. Tschüss.